Willkommen zu den China Manager News, den schnellen Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen in Chinas Wirtschaft, präsentiert vom China Hotpot. Hier ist Xiaolong Hu. China Manager News, der schnelle Überblick mit den besten Experten. Heute geht es um den Besuch des deutschen Vizekanzlers Lars Klingbeil in Beijing und Shanghai. Bei mir ist Christian Sommer, CEO des German Centers in Shanghai. Hallo Christian, danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich eingeladen bin.
Vor wenigen Wochen hat Außenminister Wadepool seinen China-Besuch abgesagt. Jetzt besucht mit Lars Klingbeil, SPD-Politiker und Vizekanzler, ein hochrangiger Gast China. Wie reagiert die deutsche Wirtschaft und insbesondere die deutschen Unternehmen in China auf diese Nachricht?
Auf alle Fälle positiv, das ist gar keine Frage. Wir waren natürlich alle enttäuscht über die Absage des Außenministers. Und da muss man klar hinzufügen, wir wissen ja nicht genau, was die Gründe waren. Vieles wird dann geschrieben, aber wir wissen es nicht. Entscheidend ist, dass wenn ein kurzfristiger oder ein Besuch kurzfristig abgesagt wird, egal von welcher Seite, ist es immer ein Zeichen dafür, dass das natürlich nicht positiv ist. Und insofern sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt den Vizekanzler entsprechend hier in China haben als Wirtschaft. Und wir hoffen natürlich, dass vielleicht ein Teil dieses Besuchs darin besteht, dass er die Kanzlerreise vorbereitet. Aber das wissen wir natürlich nicht so genau.
Ja, danke schön für diese Kommentare. Wie war das Jahr 2025 bisher für die deutschen Firmen im chinesischen Markt insgesamt?
Also, soweit ich das wahrgenommen habe, sowohl bei den Firmen im German Center als auch bei den Firmen jetzt speziell in Taizang, wo ja über Firmen sitzen, viele von denen produzieren für den chinesischen Markt, was man ja sagt, so in China für China, haben alle tatsächlich mit großen Problemen bei dem Preis zu kämpfen. Das heißt, ich glaube, das größte Thema für alle deutsche Firmen, fast egal welche Branche, ist, dass der Preis enorm unter Druck ist. Natürlich ist es so, dass die Wirtschaft nicht in allen Bereichen gut funktioniert. Dadurch ist auch der Umsatz unter Druck. Aber die Warnung, die ich habe, ist, die größte Problematik ist der Preisdruck. Und daher ist es für viele Unternehmen doch so, dass sie ihre Planung für die Zukunft zwar immer noch positiv ausrichten, aber durchaus akzeptieren, dass 25 und perspektivisch auch 26 eher eine Delle sind und dass man dann ab 27, 28 hofft, dass es doch dann wieder mit der Weltwirtschaft, aber auch mit der chinesischen Wirtschaft wieder stärker bergauf geht.
Verstehe, riesiger Preisdruck. Und was sind die strategischen Schwerpunkte von den deutschen Unternehmen, um langfristig in China erfolgreich zu bleiben? Sprich, womit beschäftigen sich die deutschen Unternehmen aktuell am meisten, um sich sozusagen neue Kompetenzen und neue Stärke zu gewinnen?
Ich glaube, das, was du gerade andeutest mit neue Kompetenzen, neue Stärke, gerade bei dem ersten Begriff neue Kompetenzen, beschreibt es schon ganz gut. Ich glaube, die Firmen, die hier einen Markt sehen, und das sind glücklicherweise mit Abstand die meisten, also wir reden hier wirklich nicht nur über 50-55%, sondern wir reden hier wirklich von 80-90% der gesamten deutschen Wirtschaft, die hier vor Ort vertreten ist. Die sehen, dass sie in China ihre Kompetenzen ausbauen müssen. Das kann sein, dass sie dann eine Entwicklung, und ich sage jetzt nicht bewusst gleich Entwicklung, sondern erstmal eine Anwendungsforschung, Anwendungsentwicklung hier nach China vielleicht stärker hinbringen müssen, weil auch die Kundenwünsche sich immer mehr von denen, die sonst in der Welt verlangt werden, insbesondere Europa, unterscheiden können. Das kann an technischen Voraussetzungen liegen, das kann an Voraussetzungen natürlich der Connectivity, also des IT-Umfelds liegen. Das heißt also, wir sehen, dass mehr Kompetenzen nach China verlagert werden, aufgebaut werden. Das muss gar nicht zulasten Deutschlands sein, weil wenn man den Begriff verlagert nimmt, dann heißt es ja immer sofort, irgendwas wird abgezogen. Ja, es ist negativ irgendwo. Das heißt, es geht also erstmal darum, das China-Geschäft für sich so aufzustellen, dass es profitabel, dauerhaft laufen kann. Und dafür muss man eben auch nicht nur beim Kunden nah sein, sondern auch die Kompetenzen, die man vor Ort braucht, sprich die Anwendungsentwicklung in China machen zu können. Und da haben viele internationale Mittelständler, vielleicht gar nicht die Großkonzerne, aber die Mittelständler doch auch noch Bedarf, dort das mehr zu machen. Das Zweite ist sicherlich der Punkt, dass man überlegen muss, wie kann man die Zusammenarbeit mit der chinesischen, ich nenne es jetzt mal Infrastruktur, sprich also mit den chinesischen Zulieferern, Kunden, so intensivieren, dass auch das Kostenumfeld eines wird, was dem Kostendruck, der sicherlich dieses und nächstes Jahr extrem hoch sein wird, aber auch in Zukunft hoch sein wird, dass man dort besser agieren kann. Und das ist eben nicht nur Preise im Verkauf zu stabilisieren, sondern auch zu sehen, wo Kosten im eigenen Umfeld, in der Zulieferung, in der Struktur reduziert oder jedenfalls stabilisiert werden können.
Nachdem wir über die Wirtschaftslage und dann über die Herausforderungen deutscher Unternehmen gesprochen haben, jetzt doch mal zurück zu dem Besuch. Welche konkrete Chancen ergeben sich aus den Besuchen hochrangiger deutscher Politiker in China und wo genau brauchen die Unternehmen dabei die Unterstützung aus der Politik?
Also hochrangige Besuche führen ja immer dazu, dass normalerweise jedenfalls danach das Klima, das politische Klima besser wird, auch wenn man vielleicht in etlichen Punkten, das kann sehr gut auch bei China und Deutschland sein, quasi sagt, we agree to disagree. Ja, das heißt, man ist aber im Gespräch. Und ich glaube, das ist ja die Message, die heute doch ganz wichtig ist, dass man im Gespräch bleibt, im Gespräch ist, dieses Vertrauen, was man eben braucht, aufbaut. Und das geht nur mit persönlichen Gesprächen. Da reichen auch Videocalls nicht aus. Das kennt man aus dem Betrieb. Und diese Vertraulichkeit, die strahlt natürlich aus auf die Gesamtbeziehung Deutschland-China. Und das bezieht als allererstes immer die Wirtschaft ein. Also daher glaube ich, dass jetzt nicht konkret vielleicht Verträge unterschrieben werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht, ob das diesmal vorgesehen ist. Aber ich glaube auch, das wäre nur punktuell entscheidend ist, dass die Gesamtstimmung, die doch in der Vergangenheit ja auch über das Außenministerium, glaube ich, eher gelitten hat, als dass es gewonnen hat, dass diese Gesamtstimmung wieder auf ein Niveau gehoben wird, wo man das Gefühl hat, es überwiegt das Vertrauen in eine gemeinsame, kooperative Zukunft. Und daher ist es wichtig, dass Deutschland signalisiert, wir sind nicht ein Anhängsel von Amerika, wie es ja oftmals so meine Wahrnehmung jedenfalls auch in der chinesischen, in den Gesprächen mit Chinesen wahrgenommen wird, sondern wir sind sehr, sehr selbstständig, natürlich im Kontext mit Europa, ist gar keine Frage, aber wir haben dadurch auch andere eigene Interessen, die wir dann mit China gemeinsam angehen können, lösen können, weit über diese typischen Themen wie Umweltschutz, also die Weltthemen hinaus, sondern einfach auch ganz handfeste Wirtschaftsinteressen, die wir dann gemeinsam umsetzen können.
Ich begrüße auch persönlich, dass Deutschland eine sehr eigenständige Außenpolitik hat. Das beinhaltet natürlich auch eine China-Strategie. Was glaubst du, wie aktuell ist die China-Strategie der deutschen Regierung aus dem Jahr 2023, in der China die drei Rollen als Partner, Wettbewerber und systemische Rivale zugeschrieben wurde?
Ich glaube schon, dass diese China-Strategie noch eine gewisse Ausstrahlungswirkung hat. Ich füge dazu leider, weil ich den Begriff Rivale einfach im Rahmen einer diplomatischen Gemeinsamkeit nicht für geeignet halte, sondern Wettbewerb ist richtig und Partnerschaft ist richtig und Wettbewerb kann auch ein harter Wettbewerb sein, ja, aber er darf eben idealerweise nicht zum Rivalen werden, den man dann von Wortwahl her, vielleicht bin ich da auch zu etwas empfindlich, aber ein Rival möchte ich quasi wie schlagen. Ja, einen Wettbewerber möchte ich einmal gewinnen und weiß, ich sehe ihn wieder zum nächsten Wettkampf und hoffe, dass ich dann besser geworden bin oder der Wettbewerber vielleicht besser geworden ist und ich mich noch mehr anstrengen muss. Dieses positive Gegeneinander, miteinander sich nach vorne zu pushen, was wir eben auch aus dem Sport kennen, das verbinde ich alles mit Wettbewerb und das ist in der Wirtschaft gut, weil es zu besseren Ergebnissen führt. Ich sehe allerdings, dass sicherlich die Systemunterschiede auch nicht wegzudiskutieren sind. Und insofern muss ich nur dieses Nicht-Wegdiskutieren nicht mit dem Begriff Rivalen versehen. Das wäre jedenfalls meine dringende Bitte, meine Aufforderung, dies doch letztlich nicht mehr zu tun, weil ich glaube, dass es Ergebnisse eher verhindert und Gespräche unnötig schwieriger macht, ohne die Differenzen, die bestehen, dann kleinzureden. Die kann man auch mit anderen Worten sehr wohl umschreiben, ohne gleich dann unterwürfig gegenüber dem jeweils anderen zu sein. Das ist überhaupt nicht notwendig. So, man kann die Unterschiede sehr wohl adressieren, klar definieren, aber muss das nicht mit solchen Worten tun.
Ja, jetzt haben wir natürlich noch eine dritte Rolle. Das ist dann meine Frage und meine letzte Frage zu als Partner und Partnerschaft. In welchen Bereichen siehst du weiterhin großes Potenzial für die langfristige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China?
Tatsächlich muss ich sagen, sehe ich das in fast allen Bereichen. Warum? Auch wenn man ja heute sagt, vielleicht die Autoindustrie hat da große Probleme. Ja, die Zusammenarbeit bedeutet doch genau, dass ich, wenn ich Herausforderungen habe, die gemeinsam angehen kann, gemeinsam lösen kann. Und dass man das eben nicht alleine tut. Und insofern ist es auch in den Bereichen, wo es jetzt offensichtlich schwierig ist für die deutsche Industrie, eben quasi aus meiner Sicht fast ein Aufruf, dort die Kooperationsbereitschaft quasi zu verstärken, was ja in Teilen auch schon getan wird. Also daher gilt es eben nicht nur in den Bereichen, wo wir selbst stark sind, noch weiter auszubauen, sondern auch oder vielleicht gerade in den Bereichen, wo wir sagen, da hat China nicht nur aufgeholt, da hat China jetzt in ihrer eigenen Entwicklung für das eigene Land gegenüber uns einen Vorsprung. Und da muss man gucken, was macht für die deutsche Wirtschaft Sinn? Typischerweise Elektromobilität, Connectivity, um zwei typische Bereiche aus der Automobilindustrie zu nehmen. Macht es da Sinn, zusammenzuarbeiten? Ich denke mir, im Batterietechnologiebereich bestimmt. Im Connectivity-Bereich bin ich nicht ganz sicher, weil ich tatsächlich glaube, das ist sehr kundenabhängig. Und ein chinesischer Nutzer, sofern man das jetzt pauschalieren muss in so einem Interview, ein chinesischer Nutzer wird ans Auto andere Voraussetzungen stellen als ein deutscher Nutzer. So, und insofern kann es da sein, dass es da gar nicht so viel Zusammenarbeit möglich ist, weil einfach die Kundenwünsche unterschiedlich sind. Und dann wird man das lokal, sprich hier in China und in Deutschland, anders darstellen müssen. Also Kooperation in fast allen Wirtschaftsbereichen. Da sehe ich ganz schwer, gerade wenn man über mittelfristig spricht, Schwerpunkte, weil ich wirklich glaube daran, dass die chinesische und deutsche Wirtschaft sich sehr, sehr gut ergänzen können und insofern da sehr viel Kooperationspotenzial noch besteht.
Ja, Christian, das waren sehr hochkonzentrierte und sehr wertvolle Einblicke. Vielen, vielen Dank, dass du uns die Lage der deutschen Unternehmen vor Ort geschildert hast und ihren Unterstützungsbedarf erläutert hast. Ich wünsche dir noch eine gute restliche Woche. Bei mir ist Thomas Haug, Geschäftsführer der chinesischen Niederlassung der Firma Haier. Hallo Thomas, danke für deine Zeit.
Hallo Xiaolong, vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview, über das ich mich sehr freue.
Ich habe über LinkedIn zufällig gesehen, dass du als Vertreter der deutschen Firmen die Delegation des Vizekanzlers Lars Klingbeil getroffen hast. Wie war das Treffen für dich als ein Erlebnis?
Ja, ich freute mich über die Einladung vom Konsulat zum Roundtable mit dem Vizekanzler Herrn Lars Klingbeil. Und das war natürlich schon ein besonderes Erlebnis, dass sich solch eine Gelegenheit nicht allzu oft bietet, dass man mal mit einem Vizekanzler in Kontakt kommt hier in China. Und gut ist eben, dass man bei so einem Treffen Informationen aus erster Hand erhalten kann, wie die politische Sicht auf die Dinge ist von Deutschland nach China. Und andererseits sehr, sehr wichtig, dass wir als Unternehmensvertreter unsere Sicht und die Situation hier vor Ort beschreiben und darlegen können. Und das Treffen war natürlich auch gut organisiert, war eine schöne Location auf dem Huangpu River auf einem Schiff mit einer Rundfahrt. Und ich kannte einige der teilnehmenden Firmen. Also die Grundvoraussetzung war recht gut. Und wir hatten dann ein sehr schönes Gespräch mit Herrn Klingbeil. Er war sehr offen, stellte viele Rückfragen, war interessiert. Und ich denke, es war ein sehr hilfreicher Austausch für beide Seiten.
Ja, sehr schön. Du hast gesagt, als Austausch und über die Situation der lokalen Firmen. Wie ist eigentlich, wie war das Jahr 2025 bisher für die deutschen Unternehmen hier vor Ort im chinesischen Markt?
Ja, 2025 ist für viele deutsche Unternehmen ein herausforderndes Jahr. Generell ist die Nachfrage in vielen Bereichen immer noch etwas angespannt. Ich meine, die gesamte wirtschaftliche Situation in China ist momentan nicht mehr da, wo es mal war vor ein paar Jahren. Hinzu kommt, dass der lokale Wettbewerb immer stärker wird. Die Firmen haben sehr stark aufgeholt, auch technologisch, und bringen natürlich auch einen gewissen Druck auf die Preise mit rein. Beispiel Automobilbereich, was man überall sieht, da weiß man, dass die deutschen Unternehmen auch im Bereich der EV-Cars momentan wirklich Schwierigkeiten haben. Aber nicht nur da, geht auch in anderen Industrien nicht mehr ganz so einfach, wie es mal war. Es gibt aber auch positive Beispiele, wenn ich an unsere Kunden denke, beispielsweise Firmen, die im Halbleiterbereich tätig sind. Wir beliefern einige Unternehmen im Maschinenbaubereich für diesen Bereich. Dort ist das Geschäft sehr gut. Und wenn ich mich auch mit anderen Firmenvertretern unterhalte und generelle Meinung, sage ich mal, dass sich alle einig sind, trotz der Herausforderung bleibt China ein sehr bedeutender Absatz, Innovations- und Beschaffungsmarkt. Und viele Unternehmen sind sich auch bewusst, dass man hier aktiv sein muss, weil sich hier im Markt so viel bewegt, vor allem auch in Richtung Innovation mittlerweile. Und ich denke, wenn man den Ausblick nimmt, nächstes Jahr wird auch noch mal ein bisschen eine Durststrecke, aber viele sehen Licht am Horizont für das Jahr 2027.
Ja, das ist gut zu hören. Und was du gesagt hast, Preisdruck als eine der wichtigsten Herausforderungen, das hat auch ein anderer Interviewpartner berichtet. Und was sind deiner Meinung nach die strategischen Schwerpunkte der deutschen Unternehmen vor Ort, um langfristig in China erfolgreich zu bleiben oder zu werden? Du sagst ja 27, aber was muss man dann tun, um dort auch wirklich erfolgreich zu sein?
Ja, also ich denke, dass viele Unternehmen sich weiter lokalisieren müssen und das auch verstehen und an diesem Thema arbeiten. Das geht hier um unterschiedliche Bereiche, wenn ich von Lokalisierung rede. Ein sehr wichtiger meiner Meinung nach ist, dass man sehr stark auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden und der Belange hier im Markt eingeht. Also auch in der Entwicklung, Produktentwicklung, Themen, die hier wichtig sind, aufnimmt. Und wenn noch nicht geschehen, die Entwicklung auch nach China verlagern sollte, an lokale Teams hier vor Ort, die dann speziell auf die Bedürfnisse des Marktes eingehen können. Und Kostenreduktion ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, wie angesprochen. Hier sind viele Firmen auch dran und versuchen so viel wie möglich in der Beschaffung zu lokalisieren, um Importe vielleicht sogar noch aus Deutschland vom Headquarter zu minimieren, lokale Lieferanten weiter zu qualifizieren, um hier auch kostenmäßig wettbewerbsfähig zu sein. Wichtig ist aber auch die Organisation in den Firmen. Die Firmen müssen flexibler und schneller werden. Die chinesischen Firmen sind ja sehr, sehr schnell in allem und die Kunden wollen hier nicht lange warten. Wenn eine Anfrage kommt, möchte man schnell ein Angebot. Der Liefertermin sollte nicht allzu weit in Zukunft liegen. Also es ist auch sehr wichtig, dass man an den internen Prozessen arbeitet und hier ist das Thema KI, künstliche Intelligenz, sehr groß. Man sieht in China auch hier eine sehr starke Bewegung, in den USA natürlich, in China. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo viele Firmen, gerade wenn es um Innovation geht, viel aufnehmen und investieren werden. Ich würde mal behaupten, manche lokale Niederlassungen rennen dem Headquarter regelrecht davon bei solchen Themen. Und andererseits auch gut für die Headquarter. Man hat in China eine Niederlassung, kann Dinge, ich sag mal, ein bisschen austesten, ausprobieren, wenn man ihnen die Freiheit, die Autonomie gibt. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo aber auch mehr und mehr Unternehmen verstehen. Und hier könnte ich noch ein Beispiel nennen. Wir haben uns am Samstagabend im Rahmen des Deutschen Balles getroffen, Shalom, und zufällig standen wir beide auch bei dem neuen Audi EV Car, der ausgestellt war. Da sieht man, dass Audi bei diesem Auto all die Punkte irgendwo berücksichtigt hat. Sie haben lokale Kooperationen, auch mit lokalen Partnern, um die Entwicklung zu beschleunigen. Sie gehen auf den lokalen Markt ein. Dieses Auto hat einen Screen, ein Display auf der gesamten Frontseite des Autos. Selbst die Außenspiegel sind im Prinzip nicht mehr vorhanden. Das wird alles digital angezeigt. Das Logo von Audi hat sich für dieses Auto verändert. Es sind nicht mehr die bekannten Ringe, es steht nur Audi da. Der Preis ist sehr preisaggressiv. Ich hatte das Auto schon vor ein paar Wochen mal gesehen und konnte mich dazu mit jemand von Audi unterhalten, wo ich auch erfahren habe, dieses Auto wird nirgends anders erhältlich sein. Es wäre ein sehr starkes Wettbewerbsprodukt für Audi selbst in Europa beispielsweise. Aber das sind so alle Punkte vereint, die ich vorher angesprochen habe. Und das ist sicherlich ein richtiger Mix an Aktivitäten, um hier längerfristig erfolgreich zu sein.
Vielleicht ja, also noch mehr konsequent lokalisieren. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe dich unterbrochen. Kannst du noch mal den Punkt weiterführen? Sorry.
Ja, Entschuldigung. Ich habe noch einen Punkt vergessen. Natürlich muss man auch das Thema mit der Risikominimierung betrachten und ernst nehmen, wenn es um die Beschaffung geht, sage ich mal. Hier sind die Firmen natürlich auch nach wie vor dran und versuchen weiter zu diversifizieren, um wichtige Komponenten, die bisher nur aus China kommen, idealerweise in anderen Ländern, beispielsweise Vietnam, zu sourcen. Das ist schon noch ein wichtiger Punkt aus Beschaffungssicht. Aber wenn es um den lokalen Markt geht, das sind schon die Themen, die ich vorher angesprochen habe. Und die Firmen können dann hier auch unabhängig agieren.
Mhm. Genau. Das Beispiel Audi ist wirklich gut. Anhand von diesem Fall kann man ja sehen, dass VW-Konzern auch viel enger jetzt mit oder bereit ist, viel enger mit chinesischen Joint Venture Partner oder Lieferanten zusammenzuarbeiten. Das ist ja so ein bisschen, geht zu meiner nächsten Frage. Wenn man jetzt noch konsequenter lokalisiert, setzt natürlich auch ein bisschen die Offenheit voraus, dass mehr mit chinesischen Partnern zusammenarbeitet. Aber wie aktuell ist aus deiner Sicht die China-Strategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2023 noch, in der China als Partner, Wettbewerber und systemische Rivale beschrieben wird?
Ja, ehrlich gesagt habe ich nicht den allerbesten Eindruck über die China-Strategie aktuell und denke, da besteht schon noch Nachholbedarf. Was mir vor allem nicht so gefällt, ist, dass China sehr, sehr stark von der, ich sag mal, Gegnerposition auch sehr negativ geprägt gesehen wird und betrachtet wird. Mir fehlt es, dass die Chancen, die sich hier ergeben in der engen Zusammenarbeit, zu sehr im Hintergrund sind. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die China-Kompetenz in der Regierung aus meiner Sicht auch nicht optimal ausgeprägt ist. Da sollte man noch Leute drin haben und vielleicht auch mehr beratende Tätigkeiten für die Regierung. damit die verantwortlichen Politiker ein noch besseres Verständnis über China haben und wie man am besten mit China umgeht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass beide Länder viel mehr kommunizieren, in den Dialog gehen, was natürlich auch das Verständnis fördert. Und das kam natürlich auch viel zu kurz. Die neue Regierung, die ja doch schon länger im Amt ist, hatte nicht geglänzt mit der kurzfristigen Absage von Herrn Wadefuhl. Glücklicherweise war jetzt der Vizekanzler hier und auch was ich so aufgenommen habe, auch aus den Berichten in Peking, das war auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen und zeigt auch der chinesischen Seite, dass Deutschland schon möchte und bereit ist und klares Interesse hat, gut und eng zusammenzuarbeiten. Wie ich heute Morgen gelesen habe, kam es am Wochenende in Johannesburg zu einem Austausch zwischen Li Keqiang und Bundeskanzler Merz, was wohl auch ein positives Gespräch war, was man gehört hat. Und auch während des Termins von Herrn Klingbeil haben wir erfahren, dass die Reise von Herrn Merz wohl im Januar stattfinden wird. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, damit China auch sieht, dass Deutschland schon ein klares Interesse an einer guten Beziehung hat, die elementar wichtig ist, sage ich mal. Und ja, also aus meiner Sicht, man sollte den Fokus nicht nur auf die Risiken lenken, sondern mehr auch in Richtung der Chancen. Ich möchte auch noch erwähnen, dass viele Unternehmen hier expandieren, auch Richtung Europa, also chinesische, lokale Unternehmen, die in Europa mehr Geschäfte machen wollen. Das ist auch, denke ich, ein sehr interessanter Trend, dem man auch offen gegenüber stehen sollte. Auch im Sinne, wenn Firmen nach Europa kommen, investieren, das ist ja auch positiv. Das erzeugt Arbeitsplätze, bringt mehr Schwung in die Wirtschaft. Auch das ist ein Bereich, der meiner Ansicht nach mehr und mehr zunehmen wird. Und auch hier sollte die Politik positive Aspekte aufnehmen. Und ich hoffe, dass die Dialoge intensiviert werden und das zu einer Verbesserung der Situation führt.
Ja, also definitiv. Und ich freue mich zu hören, dass im Januar der Kanzlerbesuch geplant ist, das ist wirklich bald. Und welche konkrete Chancen ergeben sich aus solchem Besuch hochrangiger deutscher Politiker in China? Und wo genau brauchen Unternehmen wie ihr dabei die Unterstützung aus der Politik?
Ja. Also ich denke, mit am wichtigsten ist, dass die Politiker sich ein Bild von der Situation vor Ort verschaffen, ein richtiges Bild, weil die Presseberichte und die allgemeinen Infos in Deutschland, wie ich vorher schon sagte, sind in der Regel eher negativ geprägt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Politiker hier, sag mal, eine Art Realitätscheck machen, was ist wirklich los. Auch der Austausch mit Unternehmen, wie jetzt in unserem Roundtable, enorm wichtig, dass man aus erster Hand erfährt, wie ist es hier, was ist los. Und wir hatten Herrn Klingbeil schon vermittelt, dass wir alle sehr gerne in China sind und nach wie vor sehr viele Potenziale sehen. Ja, es gibt schon Bereiche, wo wir die Unterstützung konkret benötigen. Das ist zum Thema der fairen Wettbewerbsbedingungen ein Punkt, vor allem wenn es öffentliche Ausschreibungen gibt, dass deutsche Unternehmen hier gleichwertig berücksichtigt werden wie lokale Unternehmen. Wenn es um Bereiche geht, wo deutsche Unternehmen noch nicht so tief drin sind, wo chinesische Unternehmen sehr, sehr stark sind, dass man auch hier den Markteintritt befürwortet und gleiche Bedingungen ansetzt. Und dann sind es natürlich auch handelspolitische Fragestellungen, die man klären muss. Ich hatte von unserer Seite Firma Reier während des Roundtables das Thema der Zölle angesprochen. Wir haben neben den normalen Zöllen für gewisse Produkte auch sogenannte Anti-Dumping-Zölle, wo die EU auf gewisse Verbindungselemente jetzt ganz neu Gewindestangen einen sehr hohen Anti-Dumping-Zoll erhebt, was natürlich dann zu großen Disruptionen führt, wenn so eine Maßnahme eingeführt wird, da man nicht einfach schnell die ganzen Handelsströme umplanen kann. Das hängt mit vorhandenen Kapazitäten zusammen, die in anderen Ländern so nicht in der Form vorhanden sind und führt letztlich zu einem hohen Aufwand für die Unternehmen, definitiv zu Kostensteigerungen. Und ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Also das sind schon noch ein paar konkrete Punkte, die wir anbringen konnten. Und es hat uns gefreut, dass Herr Klingbeil sehr interessiert an den Themen dabei war, nachgefragt hat. Und wir erhoffen uns schon, dass er diese Inputs mitnimmt zurück nach Deutschland und dort auch zum Thema macht.
Na klar, also wenn man die Handelszölle am Ende unter anderem auch viele deutsche Unternehmen damit auch Schaden zufügt, das ist sicherlich nicht Zielsetzung des Plans. Und ja, in welchen Bereichen siehst du weiterhin in der Zukunft Potenzial für die langfristige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China?
Also ich denke, Deutschland hat nach wie vor sehr gute Chancen, von dem großen chinesischen Markt zu profitieren, trotz der starken lokalen Konkurrenz hier im Markt, wage ich zu sagen, die deutsche Technologie und ja, jahrhundertelange, muss man fast sagen, Führerschaft in diesem Bereich ist immer noch sehr stark und auch gefragt. Wenn es dann wirklich um sehr, sehr detaillierte Themen geht bei den Produkten, wenn es um höchste Qualitätsanforderungen geht, da haben wir schon noch einen Vorsprung. Wir haben ja auch diese große Anzahl an Hidden Champions in Deutschland, die auch hier im Markt aktiv sind. Und da ergeben sich nach wie vor gute Möglichkeiten. Man muss offener sein für Kooperationen mit lokalen Partnern, wie vorher angesprochen. Und dann sollten sich aufgrund des erheblichen Marktpotenzials hier nach wie vor gute Möglichkeiten ergeben. Wir können voneinander lernen, auch wir von chinesischer Seite, wenn es um Innovationen geht, wenn es um Schnelligkeit geht, wie man Dinge hier macht. Man darf auch nicht vergessen, es gibt eine Studie, wo 63 Zukunftsfelder für die künftige Innovationskraft in der Wirtschaft betitelt wurden. Und hier ist China bei 57 Feldern global führend. Und das sind Themen, dass man auch wirklich hier sein muss, um zu lernen. Und natürlich gleichzeitig idealerweise am Markt zu partizipieren. Und ich denke auch von anderer Seite, diese Expansion der chinesischen Firmen nach Deutschland, um dort mehr am Markt teilzuhaben, wird generell eine sehr positive Entwicklung haben. Und die beiden Länder sind global gesehen sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen uns gegenseitig in diesen unterschiedlichen Bereichen. Von daher bin ich grundsätzlich positiv eingestellt, dass wir gegenseitig weiterhin voneinander profitieren werden und auch starke Partner sein sollten.
Ja, Thomas, danke. Das waren sehr wertvolle Einblicke. Vielen Dank, dass du uns die Lage der deutschen Unternehmen aus deiner Perspektive geschildert hast und ihren, vor allem ihren Unterstützungsbedarf erläutert hast. Ich wünsche dir noch einen guten Start in die Woche. Bei mir ist Stefan Schostock, Oberbürgermeister Hannover AD. Hallo Stefan, danke für deine Zeit.
Hallo Shaolong und herzlichen Gruß nach Shanghai.
Dankeschön und Grüße zurück an meine Heimatstadt Hannover. Vor wenigen Wochen hat Außenminister Wadapool seinen China-Besuch abgesagt. Leider, jetzt besucht mit Lars Klingbeil, SPD-Politiker und Vizekanzler, ein sehr hochrangiger Gast China. Pflegt die SPD traditionell eine offene China-Politik?
Also man kann, glaube ich, so die zentralen Phasen der SPD-China-Politik schon unterscheiden. Ich will da bei den 70er Jahren anfangen. Das war sicherlich überhaupt die Öffnung und die Phase des Dialogs, dass die SPD überhaupt nach erster Aufnahme diplomatischer Beziehungen Anfang der 70er Jahre, 72, glaube ich, war das, das Thema der Entspannung und auch eine gezielte Öffnung gegenüber China vorangetrieben hat. Und im Vordergrund stand damals gegenseitiger Respekt, aber auch eine wirtschaftliche Annäherung und der politische Dialog. Das Ganze war ja damals eingebettet in eine Ostpolitik Deutschlands, die ja auch vor größeren Veränderungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg stand. Ende 90er, 2000er Jahre ist das dann stärker verändert worden. Das ist so in der Zeit von Gerhard Schröder oder auch Frank-Walter Steinmeier und den entsprechenden Kabinetten gewesen, dass es so in eine Phase Wandel durch Handel, kann man das sagen, übergegangen ist. Damals dominierte die Hoffnung, dass man zu engen Wirtschaftsbeziehungen, dass man gleichzeitig auch politische und gesellschaftliche Öffnungen in China damit fördern könnte. Das war die große Hoffnung. Also China wurde damals verstärkt als Partner betrachtet. Es gab zahlreiche Dialogformate auf allerhöchster Ebene und auch Wirtschaftsaustausche in einem ganz intensiven Maße. Das hat sich dann Mitte und Ende der 2010er Jahre, also in diesem Jahrhundert, stärker verändert. Da ist es zu größeren Ernüchterungen gekommen und auch zu einem Strategiewechsel, so kann man das nennen, die Phase. Also mit dem Machtzuwachs von Xi Jinping, da muss man sagen, dass es da zwar anfangs noch ganz große Hoffnungen gab auf einen Wandel, aber die wichen dann doch eher einer Ernüchterung, weil der Wandel so, wie man es aus europäischer oder deutscher Sicht gesehen hatte, eher ausgeblieben ist. Und die SPD hat dann zunehmend nach 2016, 17, glaube ich, China eher als Wettbewerber und auch eher als systemischen Rivalen gesehen. Ich glaube, der Begriff ist da auch eher bekannt geworden. Man betonte natürlich immer die Frage der Menschenrechte und der internationalen Standards, aber auch der wirtschaftliche Austausch, der ist immer stärker kritisch betrachtet worden, weil man eben auch mit dem Wandel, der in China da vollzogen wurde, auch entsprechend Anpassungen und auch Absicherungen hier für die europäische Wirtschaft vorantreiben wollte. Und jetzt sind wir in einer neuen Phase, glaube ich, wo es wirklich zu einer strategischen Neuausrichtung kommt, mit den 20er Jahren in diesem Jahrhundert und wo man eben das Thema des Gleichgewichts wieder stärker in den Vordergrund stellt. Also es gibt einen sehr differenzierten Kurs. China gilt offiziell, man hat ja so einen Dreiklang mittlerweile, das nennt sich Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Und wenn ich über die SPD rede, dann stelle ich fest, dass dort stärker jetzt Souveränität gefordert wird, aus deutscher und aus europäischer Sicht, dass man stärker klare Regeln fordert, mehr Transparenz auch im wirtschaftlichen Austausch haben will und auch sich mittlerweile doch enger abstimmt, auch mit den europäischen Partnern. Also die SPD-Linie ist, glaube ich, diese Offenheit, die du gefragt hast, dass die wichtig bleibt, dass der Dialog wichtig bleibt, aber es wird selektiver und man stellt auch klarere Bedingungen. Also man kann, glaube ich, nach der Reise jetzt von Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil sagen, dass diese Entwicklung den Wandel von einer eher optimistischen Öffnung über pragmatische Kooperation bis heute eben zu einer eher strategisch ausbalancierten Politik genommen hat. Die internationalen Rahmenbedingungen fließen dort natürlich ein. Man muss jetzt ja natürlich auch aktuell sehen, dass durch die kriegerischen Handlungen Russlands natürlich auch China gefragt wird, auch aus Europa, wie hältst du es damit? Und insofern, das wirkt natürlich ganz massiv auch auf die Märkte und eben auch auf die diplomatischen Beziehungen. Und da stehen jeweils die SPD-Spitzenpositionen und die Personen, die da auch an der Spitze stehen, glaube ich, mit einem sehr einheitlichen Kurs nach wie vor, dass sie da großes Interesse haben, den Frieden erstmal auf der Welt und in Europa in den Vordergrund zu rücken und China da auch zu fordern an der Stelle. Die Bundesregierung hat da, glaube ich, eine sehr einheitliche Position, auch wenn es da manchmal Verwirrungen gibt.
Ja, vielen Dank für den kurzen und zum Teil auch historischen Abriss. und lass uns mal gemeinsam auf die Gegenwart blicken. Wie ist die Wirtschaftslage für die deutsche Industrie im Jahr 2025? Welche Stimmen oder Stimmungen erreichen dich dazu aus deiner Stadt Hannover oder aus unserer Stadt Hannover?
Ja, in Hannover beobachten wir das natürlich sehr stark. Zum Beispiel gibt es eine ganz gute Datenbasis, wenn Unternehmen durch die Industrie- und Handelskammer in ihrem Konjunkturbarometer befragt werden. Was jetzt aktuell nochmal dazugekommen ist, ist natürlich, sind die neuen Prognosen aus dem Jahresgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute für Deutschland, die auf 25 und 2026 sich beziehen, aber eben auch auf die weitere Entwicklung. Ich hatte gestern das Glück auch, dass ich ein Mitglied im Sachverständigenrat, Professor Dr. Martin Werdin, in einem Vortrag bei Arbeit und Leben Niedersachsen eben auch live hören konnte und dann quasi aus erster Hand das auch mit vielen weiteren Zuhörern dort auch mal wahrnehmen konnte. Und der hat die Prognosen für 2025 da sehr eindeutig beschrieben, dass das Bruttoinlandsprodukt nur um etwa 0,2% wachsen wird, was natürlich dann hier in Deutschland einer Stagnation entsprechen würde. Und dass das natürlich auch verschiedene Gründe hat. Und insofern Stimmung und Stimmen sind das eine. Und die konkrete Wirtschaftslage ist eben, dass wir nach wie vor eine sehr schwache Exportwirtschaft haben, dass die geschwächt ist, dass wir geringe private Investitionen haben und dass wir natürlich auch mit der sehr restriktiven US-Handelspolitik zu tun haben. Und damit verbunden natürlich auch mit einer schwachen Dynamik durch die Euro-Aufwertung. Und für 26 sind die etwas positiver, die Institute, was ihre Einschätzungen angeht. Der Sachverständigenrat geht von ca. 0,9% aus und maximal 1,3%, wenn man dann die Herbstprognosen einiger Forschungsinstitute nimmt. Also, dass man eine leichte Erholung dort eben erwartet, was darauf zurückzuführen ist, dass es vor allen Dingen expansive Staatsausgaben geben wird und verschwiegen wurde aber auch nicht, dass es natürlich kalenderbedingt viele Arbeitstage gibt, wo Feiertage auf ein Wochenende fallen und das wirkt sich natürlich auch aus. Wenn mehrere Feiertage auf Samstag und Sonntag fallen, dann gibt es natürlich auch entsprechend Auswirkungen darauf. Aber sie sind alle der Ansicht, alle Experten, dass es eben umfassende Strukturreformen braucht. Vor allen Dingen auch, dass natürlich die Arbeitslosenzahlen möglichst stabil oder möglichst noch zurückgehen oder dass auch die Inflation für die Verbraucherpreisentwicklung, dass die eben auch sich dabei 2,1, 2,2% einpendelt, was natürlich auch günstiger wäre dann für einen etwas verstärkten Konsum und einen leichten Aufschwung, der dann auch Konsum getragen wird. Also der sogenannte deutsche Konjunkturmotor, der springt nur sehr langsam an. Strukturelle Probleme sind weiterhin sehr stark und man vermutet oder man sagt sehr deutlich, dass man schon etwas mutigere Reformen eben auch braucht. Deswegen muss man natürlich darüber nachdenken, in welchen Bereichen braucht es stärkeres Engagement. Die Beobachtung geht natürlich sehr stark auch auf die Investitionsmittel, die in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt werden. Und in der öffentlichen Diskussion ist das Interessante, dass eben darauf gedrängt wird, dass ein anderer Mechanismus greift, dass man sehr viel konzentrierter eben auch wirklich Innovationen fördert und nicht die Mittel letztendlich für das Stopfen von Löchern verwendet und damit eher Probleme nochmal in wirtschaftlicher Hinsicht damit in längerer Perspektive verschärft. Also diese zur Verfügung gestellten in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt eben auch zu verausgabenden Mitteln, dass die eben auch wirklich für Strukturreformen und Innovationen auch genutzt werden, die ja dringend notwendig sind. Und über die Themen muss man sich natürlich dann noch konkreter unterhalten, ne?
Du hast ja schon ein bisschen mehr in die Zukunft auch geschaut, was auch wichtig ist und vielleicht auch mehr aus der wirtschaftspolitischen Sicht. Und womit muss sich die deutsche Industrie deiner Meinung nach beschäftigen, um auch in Zukunft an der Weltspitze zu bleiben?
Im Augenblick gibt es eine starke Diskussion in Deutschland, was die Bewahrung eben auch des industriellen Mittelstandes und ihrer Kapazitäten und ihrer Fähigkeiten auch angeht. Und dass Deutschland dort eben auch seine Fähigkeiten eben auch weiter ausbaut. Und beim Thema Innovationen, damit man eben auch mithalten kann in wichtigen Bereichen, werden natürlich die Themen der künstlichen Intelligenz oder der Quantentechnologie oder der Robotik auch gesehen, die entscheidend sind, um eben auch eine Spitzenstellung dann für die Industrie eben auch zu bekommen. In diesen Branchen, die sieht man natürlich, dass dieser gezielte Einsatz digitaler Technologien eben auch große Chancen für den Automotive-Sektor eben bringen würde, für den Energiesektor oder eben auch für den Bereich Smart Manufacturing. Im Augenblick gibt es natürlich eine starke Diskussion, gerade auf China bezogen auch. Ein wichtiger Schwerpunkt, dass man in Europa und in Deutschland eben auch zu einer stärkeren Sicherung kritischer Rohstoffe auch kommt. Das ist, glaube ich, auch ein Hauptgegenstand der Gespräche gewesen. Also, dass es einen besseren Zugang zusätzlich auch zum chinesischen Finanzmarkt gibt und dass man auch Partnerschaften, die so stärker innovationsgetrieben sind, dass man die eben auch stärker in den Vordergrund auch wieder bekommt, dass Deutschland und die europäische Wirtschaft genau solche Themen eben auch bei den chinesischen Gesprächspartnern, wurde das, glaube ich, auch vorgebracht, dass man dort eben auch auf stärkere Kooperation auch wieder setzt und nicht nur die Vormachtstellung Chinas bereit ist, auch so hinzunehmen, sondern dass man sagt, man möchte selber auch wieder in die Kooperation und in bessere Zugänge eben auch kommen und nicht erpresst werden, was gerade das Thema kritische Rohstoffe angeht. Ich glaube, deshalb ist auch sowas wie so ein Notfall-Kommunikationskanal besprochen worden, wenn es nämlich mal zu Rohstoffengpässen kommt, dass man eine Absicherung für die deutsche und auch die europäische Wirtschaft eben dann auch vereinbart, dass es dort einen Modus Vivendi gibt, dass man eben auch dort möglichst erpresserische Situationen dann auch vermeidet. Selbst wenn sie nicht in Europa sozusagen herbeigeführt worden sind, sondern vielleicht auch durch andere Länder oder durch eine Auseinandersetzung mit den USA, aber dass man dort eben auch die Eigenständigkeit Europas dann absichert bei dem Thema Rohstoffe.
Ja, also eine gute Partnerschaft setzt natürlich voraus, dass es keine asymmetrische Abhängigkeit da ist zwischen beiden Parteien. Richtig. Und in welchen Bereichen vielleicht siehst du weiterhin großes Potenzial für die langfristige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China?
Ich glaube, es reicht nicht nur sozusagen Regeln in einer China-Strategie zu bestimmen, sondern so habe ich das auch verstanden, den Besuch von Lars Klingbeil, dass er eben darauf pochte, dass es einen fairen Wettbewerb geben muss, dass es verlässliche Rahmenbedingungen geben muss, dass es auch auf chinesischer Seite eine stärkere Dialogbereitschaft geben muss. Also, dass man in eine Kooperation bei wichtigen wirtschaftlichen Schlüsselthemen auch kommt. Also mein Eindruck ist, dass da eher gezielt dran gearbeitet wird auch, und das halte ich auch für sinnvoll, dass man kritische wirtschaftliche Abhängigkeiten zu China verringert, dass diese Sorgen auch vorgebracht werden, gerade wenn es um strategische Rohstoffe oder Technologien geht. Aber ich glaube, dass was man wirklich erlebt, ist, dass eine sogenannte Abkopplung, also dass die Strategie eines Decoupling wohl abgelehnt wird aus deutscher Sicht und auch aus europäischer Sicht. Das lehnt man wirtschaftlich als auch wirtschaftlich ab. Das wäre ja schon ein großer Fortschritt, denn solche Gedanken gab es ja auch mal, dass man sich dann vollständig abkoppelt und andere Bündnisse schließt, sondern dass man eine andere Strategie eben formuliert, die eben mehr mit reziproken Beziehungen arbeitet, aber auch zum Beispiel sicherheitspolitische Fragen oder auch Fragen der Werteorientierung, dass man die eben auch mit in die Kooperation einbringt, zum Beispiel bei Klimaschutz und Innovation, also gerade in diesen Kooperationsfeldern, dass man da zu fairen, nachhaltigen Beziehungen eben auch kommt. Ich glaube, dass das in der Wirtschaft und in der Politik noch alles sehr unterschiedlich gesehen wird. Die Strategie ist noch nicht komplett ausformuliert, aber ich glaube, dass dieser Besuch durchaus hilfreich war, also für die neue Bundesregierung eben auch für einen Neuanfang eben auch in der Kommunikation mit China.
Meine letzte Frage, du warst ja selber zu deiner Amtszeit auch mehrmal als Delegationsleiter in China. Wir haben uns auch zum ersten Mal kennengelernt auf deiner Delegationsreise in Shanghai in 2016. Was ist deine Meinung? Welche konkreten Chancen ergeben sich aus den Besuchen hochrangiger deutscher Politiker in China und wo genau brauchen die Unternehmen dabei die Unterstützung aus der Politik?
Ja, es geht ja immer um konkrete Handlungsmöglichkeiten, auch für den Mittelstand. Und ich glaube, da muss man mal schauen, was wollen eigentlich chinesische Unternehmen, also was möchte China mit seinem Engagement in Europa und in Deutschland, welche Potenziale sehen sie da? Und ich glaube, die nehmen das auch schon wahr, dass es hier darum geht, natürlich, dass man versucht für die Wirtschaft auch günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Alleine so ein Infrastrukturpaket mit so einer starken Fokussierung auf Digitalisierung oder Klimaschutz und Energiefragen ist auch für für chinesische Unternehmen interessant. Deutsche Mittelständler wünschen sich, glaube ich, eine stärkere politische Unterstützung, gerade für die Marktchancen und ihre Investitionen in China. Da war eben China in den letzten Jahren eher robust aufgetreten. Das wurde ja an vielen Stellen auch in den Podcasts, die ich vom China-Team gehört habe, auch immer wieder mal gemeldet. Also man verlangt bessere Bedingungen für deutsche Unternehmen, um es klipp und klar zu sagen. Peking wirbt ja auch aktiv um Investitionen, verspricht immer wieder auch den Dialog und sagt eben die Rahmenbedingungen für niederlassungswillige Betriebe sollen gestärkt werden, aber wenn es dann um das Thema Rohstoffe geht oder um das Thema Genehmigung, dann bleibt das häufig vage und man hört eben, dass Unternehmen dort auch Schwierigkeiten mit der Bürokratie auch in China haben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo viele sich deutliche, sehr konkrete Verbesserungen auch wünschen. Und deswegen ist es wichtig, dass eben nicht nur auf der Spitzenebene der Dialog fortgesetzt wird, sondern auch durch viele Akteure, die eben im und um den Markt herum dort auch Verantwortung haben. Also ich glaube, das Potenzial für so eine deutsch-chinesische Zusammenarbeit bleibt hoch, gerade bei Infrastrukturprojekten oder bei dem Thema KI oder bei Mobilität und Klimaschutz. Und beide Seiten betonen ja auch immer, dass es noch erhebliches ungenutztes Potenzial gibt. Aber wichtig ist, glaube ich, dass es faire und fairere Bedingungen gibt und dass es auch eine politische Flankierung gibt. Ich persönlich, aufgrund meiner Erfahrung, halte auch immer viel davon, dass man auch die Zusammenarbeit in anderen Feldern, also nicht nur auf die Wirtschaft konzentriert, sondern auch, dass man die Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Austausch, dass man die sehr viel konkreter fortsetzt, dass es dort stärkere Kooperationen gibt, davon profitieren beide. Und auch die Kultur möchte ich gar nicht außen vor sehen, auch im kulturellen Austausch haben wir schon erheblich bessere Seiten erlebt. Und deswegen glaube ich, da könnte viel gemacht werden, dass Spannungen auch abgebaut werden. Denn ich glaube, dass China für Deutschland auch ein Schlüsselpartner bleibt bei ganz vielfältigen Fragen nachhaltiger Entwicklung oder auch der Innovation oder eben auch bei Infrastrukturfragen. Aber Voraussetzung ist immer, dass es faire Spielregeln gibt, die ausgehandelt werden. Und dass dieser Dialog auch dazu führt, dass es eine politische Flankierung von solchen Maßnahmen gibt und nicht Unternehmen nach China geholt werden und dann sich dort alleine gelassen fühlen und ihre Investitionen auch nicht das heben, was sie sich vielleicht erhofft haben.
Ja, Stefan, vielen Dank für deine Erläuterungen und Einblicke. Und man wünscht, dass alles nicht bei Reden bleiben, sondern in die Taten umsetzen. Wir drücken beide die Daumen, dass es so kommt. Früher war alles schön, in der Zukunft wird noch besser. In dem Sinne, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Gleichfalls und eine gute Heimfahrt irgendwann von Shanghai nach Hannover wieder.
Das waren die China Manager News. Abonnieren Sie den China Hotpot, um keine Analyse zu verpassen. Für mehr Insights besuchen Sie china-team.de.